Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich lade euch heute ein auf eine Reise in eine andere Zeit, einen anderen Ort, und ich bitte euch mitzukommen auf diese Zeitreise. Wir sind das ja schon gewohnt, Filme, Hörbücher, Romane, was weiß ich. Man kann aussteigen aus dem Jetzt und Hier, und es wird immer schwieriger, im Jetzt und Hier anzukommen, weil man so leicht gelernt hat, auszusteigen. Je jünger die Leute sind, desto leichter können sie aussteigen. Also bitte steig mal ein in diese Zeitreise. Ziel ist die griechische Stadt Korinth. Kann man heute noch besuchen. Auch das alte Korinth, sehr schön, sehr sehenswert. Eine damals bedeutende Handelsmetropole zwischen Ägäis und Adria. Ihren Häfen kamen Güter und Waren aus der ganzen Welt damals an. Es war ein Knotenpunkt. Hier lebten vor allem ehemalige Soldaten und sehr viele Sklaven, etwas, was wir heute so nicht mehr kennen. Freigelassene Sklaven sammelten sich gerne in Korinth. Die Stadt entwickelte sich bald zum Marktplatz Griechenlands, war sozusagen eine aufsteigende, starke Stadt mit vielen Möglichkeiten. Menschen verschiedenster Herkunft, Juden und Nichtjuden, trieben Handel und machten diese Stadt sehr schnell reich. Sie hatte einen hohen Lebensstandard und brachte mit sich auch soziale Gegensätze. Viele. Als Paulus diese Stadt Korinth besuchte, war sie eine blühende Stadt, jung, aufstrebend. Man kann sagen, das kulturelle Leben in Korinth war sehr beeindruckend. Viele Leute sind hingereist, weil sie als Stadt der Kunst, der Kultur, der Wissenschaft und auch des Sportes bekannt war. Die Korinthischen Spiele waren Vorläufer der späteren Olympischen Spiele. Und aus dem Namen der Stadt entstand der Ausspruch damals: Leben wie die Korinther, was hieß sowas Ähnliches wie ein Saus und Braus, also ein zügelloses Leben führen. Da war viel los. Paulus kam ungefähr 50 nach Christus von Athen in diese Stadt. Er liebte sie, das können wir aus den Briefen sehen. Er hat zwei große, lange Briefe an die Gemeinde gesandt, die er selber gegründet hat. Er fing ganz klein an. Er hat ein jüdisches Ehepaar, Priska und Aquila, kennengelernt. Die waren auch Zeltmacher. Mit denen hat er sich angefreundet und er hat mit ihnen wahrscheinlich zusammengearbeitet. Predigte dann in der Synagoge. Zuerst dort und dann woanders, und die beiden kamen eben mit. Und so hat sich diese Gemeinde langsam entwickelt. Wir wissen, dass sein Anliegen es war, möglichst vielen Menschen, und zwar nicht nur in Israel, sondern weit darüber hinaus, von Jesus Christus zu erzählen, der ja im Alten Bund angekündigt worden war. Und jetzt geschah vor ihren Augen genau das, dass das passierte, was damals angekündigt wurde. Und das hat in ihm ja was ganz Besonderes ausgelöst. Er wollte Menschen und hat Menschen für diesen neuen und ungewöhnlichen Offenbarungsglauben begeistert. Bis heute. Bis heute. 2000 Jahre her, wir reden immer noch davon. Was ist nicht alles untergegangen in der Zwischenzeit an Kulturen, an Religionen, an diesem und jenem? Wir reden immer noch und glauben daran, an diese wunderschönen Lieder heute. Er ist ganz weit und kommt uns in Christus ganz nah. Was für eine Offenbarung. So ist es. Und Paulus wusste das auch, kam also in diese Stadt, die damals schon als multikulturell und multireligiös galt. Und das sollte man im Hintergrund mal bedenken, was war das eigentlich für eine Situation, in der Paulus so wirken konnte. Eine Stadt also mit vielen Kulten, und das ist die Folie, auf der sich alles abspielt. Die Römer hatten ja diverse Götter, Demeter, Zeus, Poseidon, nur drei von vielen. Und diese Götter hatten menschliche Züge. Die konnten liebevoll, eifersüchtig, machtbezogen, zornig oder sogar fürsorglich sein. Nicht? Sie hatten Macht über die Menschen. Jeder, der den Göttern Macht gibt, der muss damit rechnen, dass sie auch Macht über ihn haben. Das ist bis heute so. Wenn ich meinen Gedanken, meine Energie in bestimmte Richtungen gesteigert wende, gebe ich dieser Sache sehr viel Macht über mich. Deshalb, womit beschäftigen wir uns in diesen Tagen? Ich hoffe nicht so viel mit Äußerem, den ganzen Kinkerlätzchen, mit denen wir hier zu tun haben, was weiß ich alles. Sind Kinkerlätzchen im Verhältnis zu dem, was eigentlich wirklich wichtig ist. Diese Götter damals waren sozusagen bestechlich. Hatten ihre Tempel, ihre Priester, alles Mögliche. Nicht? Und die Stadt war voll davon. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Aber definitiv jede größere Stadt war voll mit Tempeln aller Art. Es gab eben noch mehr Kulte, zum Beispiel aus Asien. Ne? Isis und Osiris, Beherrscher des Totenreiches, waren sehr gefürchtet. Mithras, der Lichtgott. Kybele, die Göttermutter, Fruchtbarkeitsgöttin und anderes. Heute würden die Galerien mit anderen Göttern gefüllt werden. Zum Beispiel Mammon, der Gott des Geldes. Zum Beispiel die Stars, von denen wir lesen und die wir sehen können. Die werden da garantiert auch. Und jeder Sammler, egal was er sammelt, hat da eine kleine Gottheit auf seinem Altar. Die Gefahr ist sehr schnell. Wir vergöttern auch Menschen. Damals gab es sozusagen von oben befohlen, im Römischen Reich, gab es den Kaiser als Gottheit. Er ließ sich als Gottheit anbeten. Überall in der ganzen Stadt waren Standbilder. Auch die Familie des Kaisers wurde angebetet. Daher kommt der Begriff, einen Menschen vergöttern. Daher kommt das. Ihn zum Gott machen. Und damals war es noch nicht Gesetz, aber es wurde Gesetz, diesen Kaiser anzubeten als Gottheit. Eigene Priester sorgten dafür, dass er von der Bevölkerung angebetet wurde. Also nichts Neues unter der Sonne im Verhältnis zu dem, was wir heute haben. Gab es alles schon. Nicht aufregen. Paulus kannte dieses Korinth gut. Er hat dort anderthalb Jahre gelebt. Anderthalb Jahre. Und er fühlte sich mit den Menschen in Korinth besonders verbunden. Hat eben dort eine Gemeinde gegründet, aufgrund dessen, was er sagte, was er offenbarte und was er war, wie er war. Er hat ihn Christus vor Augen gemalt, schreibt er in einem der Briefe, damit sie erfahren, dieser Menschensohn, der so nahe gekommen ist vom göttlichen Herr. Wie wirkt es sich aus? Wie ist er denn? Und als er nach diesen anderthalb Jahren ist er nach wohin? Ephesus weitergezogen. Und ihm wurde zugetragen, dass es in der korinthischen Gemeinde Irritationen gab. Gab drunter und drüber, wie man so schön sagen könnte. Andere Prediger waren gekommen, christliche Prediger, und hatten mit überschäumenden Reden großartigen Versprechungen gesagt, ach, was der Paulus sagt, so anders und so schwierig und dies und das. Wenn man den Epheserbrief liest, ich empfehle den dringend in diesen Adventstagen und darüber hinaus, kriegt man eine Ahnung, was für ein Kaliber dieser Mann, ein Geisteskaliber dieser Mann geoffenbart hat. Bis heute sagen viele Geschwister, das ist alles so schwierig, das verstehe ich nicht. Warum sollte immer alles einfach sein, was der Herr dir offenbart? Müh dich doch mal, das zu verstehen, was er will. Was er will, nicht was dir schmeckt. Dann wird es erst interessant. Vielleicht ist diese Adventszeit mit all ihren Beschränkungen eine gesegnete Zeit dafür. Und der Winter auch. Dass wir entdecken, was ist unsere Herzens- und Geistesspeise? Auf welche Fülle lädt er uns ein? Eine Fülle. Paulus wusste oder hat erfahren, dass es Streit gab. Unter uns auch. Über alles Mögliche. Sollen wir dies, sollen wir das? Streit wegen Kinkerlitz. Gab es damals schon nichts Neues. Also damals war es so, sie waren sich nicht klar, auf wen sollten sie jetzt hören. Paulus hatte die Gemeinde gegründet, ihnen alle möglichen Herrlichkeiten schon erzählt, Großes und Kleines. Sie hineingenommen in die Welt des Geistes Gottes. Und jetzt waren andere gekommen, sagten, ach, ach, ach. Und Paulus hatte vor allem etwas deutlich gemacht, dass der Gott, mit dem wir es hier zu tun haben, der sich offenbart, der ist eben nicht anschaubar in einer Statue, in einem Standbild. Du kannst nirgendwo hingehen. Hier habt ihr zwar schöne Figuren, aber Gott wird nicht dabei sein können. Warum? Weil jede Zelle, auch in deinem Gehirn, seine Schöpfung ist. Er ist sozusagen in jeder deiner Zellen anwesend. Die Luft, die du atmest, hat er sich ausgedacht. Allein der Stoffwechsel deiner Lunge ist ein Geheimnis, fantastisch. Also er ist überall und so groß, dass er kein Standbild haben kann. Deshalb hat er sich ja ein Abbild gemacht. Christus, den seht, das Abbild des unsichtbaren Gottes, Gepräge seiner Würden, Ausdruck seiner Herrlichkeit. Seht ihn, dann kriegt ihr eine Idee, wie ich bin. Und das hatte Paulus ihnen erzählt und ihnen anschaulich gemacht. Und trotzdem und mit dem bleiben viele Dinge nicht ganz klar, bis heute. Man kann Gott zum Beispiel nicht bestechen. Du bringst ihm irgendwas und denkst, oh, jetzt habe ich was verdient. Das war vielleicht mal im alten Bund so, aber jetzt kommt eine vollkommen neue Offenbarung. Eine ganz neue Offenbarung. Und sie ist eben nicht damit verbunden, dass ich etwas gebe und dann von ihm etwas verlangen kann. So läuft das nicht, das Ding. Das ist eine ganz andere neue Logik. Und damit muss man erst mal klarkommen. Man kann ihn nicht bestechen. Zum Beispiel. Er ist nicht bestechbar und auch nicht missbrauchbar. Er offenbart sich, das ist das Neue. Er zeigt von sich aus, wie er ist und nimmt uns hinein in seine geheime Welt, bis dahin geheime Welt. Und Paulus war eigentlich traurig geworden, nicht dass seine Glaubwürdigkeit, seine Person in Zweifel gestorben. Der hatte so viel durchgemacht, da kam es auf das jetzt auch nicht mehr an. Aber er war traurig, dass sie das Wesentliche sehr schnell aus den Augen verloren hatten, nämlich Christus Jesus selbst. Und sich gekloppt haben über dies und das, über Masken und Verordnungen, über dieses und jenes. Darf man dahin? 3G, 4G, was weiß ich. Über sowas haben sie sich gekloppt. Und die Frage, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass das ein Geschenk, ein eingeräumtes Privileg, ein eingeräumtes Vorrecht ist, auf das wir solche wunderbaren Dinge hören wie heute. Das vergaßen sie offensichtlich. Und wir vergessen das ja heute leider auch oft und kloppen uns an der Tür. Vergesst das, das ist Kleinkram. Wir wollen das hören, was der Herr uns an großen Dingen offenbart. Und das ist unseres, was wir uns beschäftigen wollen. Ich lese den Text. Lest ihn mal zu Hause, ist wunderbar. Eines meiner Lieblingstexte. 1. Korinther 4, die ersten Verse. Also schätze uns ein Mensch ein als Untergebene oder Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird hier bei den Verwaltern gesucht, dass jemand treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch als oder vom Menschentage erforscht werde, jedoch erforsche ich auch mich selber, denn nichts bin ich mir selber bewusst, doch nicht in diesem bin ich gerechtfertigt, der mich erforscht, ist der Herr. Habe ich jetzt schnell gelesen, weil ich darüber nicht reden werde. Aber, also schätze uns ein Mensch ein als Untergebene oder Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das muss man mal im Gebet meditieren. Verwalter der Geheimnisse Gottes. Er verstand sich als Untergebener Christi, als Diener Christi, nicht mehr der Menschen, keiner Religion, keiner Kulte, sondern Diener Jesu Christi. Das ist der Einzige, dem er dient. Keinen Menschen. Ich muss niemandem mehr gefallen. Ich muss auch niemanden dafür begeistern, für mich oder für das, was ich sage. Das brauche ich nicht mehr. Ich brauche euch nicht, damit ich mich wertvoll fühle, im besten Sinne, so schön das ist, dass ihr alle zuhört. Aber ich brauche das nicht, um mich wertvoll zu fühlen, weil er mir sagt, welchen Wert ich habe. Das ist das Neue. Ich kann nicht zu einem Standbild, ich muss nicht mehr zu einem Standbild erst bestechen, damit ich mich wertvoll fühle, sondern Ich setze mich in den Regen, in die Gnade, in das Licht seiner unendlichen Liebe. Ich bin ein Gnadengeschenk und seine vergebende Liebe ist seine Offenbarung an mich. Das hat es noch nie gegeben. Vorher. So etwas gab es nicht. Das ist ein neuer Glaube. Und Gott hatte sich ja geoffenbart. Er hat ja sein Ebenbild in Christus gezeigt. Die haben das eben so schön gesungen. Er ist Mensch geworden, der Ferne ist uns so nahe gekommen, der Menschensohn. Deshalb macht der Allmächtige das ja. Und ist darin sichtbar, begreifbar geworden in seiner Barmherzigkeit. In Jesus Christus ist der Allmächtige anschaubar geworden. In seiner ganzen Art. Gleichzeitig bleibt der Allmächtige selbst verborgen. Wir können ihn eben nicht sehen. Wir können nur seine Schöpfung sehen. Wir können ihn nur glauben und anbeten. Wir werden ihn ja mal sehen, aber nicht in dieser Welt. Und deshalb ist er auch geheimnisvoll. Und es ergibt sich viele Fragen daraus. Nicht? Die Menschen sagen bis heute, wie wirkt denn Segen, wenn der so weit weg ist? Wir fallen so leicht in unsere Gewohnheiten rein und denken, ja, wenn ich jetzt viel komme, dann habe ich auch ein Anrecht auf, dass es mir gut geht. Wenn ich viel bete, dann, wenn ich spende, dann, wenn ich, dann. Also wir spannen oftmals unseren Herrn in diese Bestechung mit ein. Ich sage, also ich komme ja schon, ich mache ja schon, dann musst du mich auch segnen und das klappt nicht mehr. Das klappt nicht mehr. Vergiss das mal. Leg es mal ab in diesem Advent. Weil er durchkreuzt genau diese Versuche, ihn zu bestechen. Er schenkt, wie er will. Und zwar viel mehr, als wir bitten. Er tut mehr als alles, was wir bitten und begreifen. Bist du in deinen Gebeten schon mal an das Ende deines Begreifens gekommen? Und hast aufgehört, ständig zu reden und mal zugehört? Was sagt er denn dann? Nach all diesen Listen, was nicht läuft, was nicht gut ist und ich und nein. Und den vielen Fürbitten, den Anbetungen und dann ist seine Stunde. Beten wir eigentlich mal so, dass er mal was sagen kann. Viele Fragen bleiben offen bis heute. Hört er unsere Gebete überhaupt? Beten wir denn so, dass er sie hören kann oder will? Wo kommen wir mit unseren Listen her? Versteht ihr? Lasst uns doch auf den Boden seiner Liebe treten. Und dann wird er segnen, überbitten und begreifen. Ich brauche mich nur darauf zu stellen, auf diesen Boden. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes, schrieb er damals, der Paulus. Der Vater sozusagen, der Glaubensvater für uns aus den Völkern. Man könnte jetzt fragen, und das ist natürlich dann auch gefragt worden, ob das Christentum eine Geheimreligion ist, nur für Eingeweihte. Nicht? Damals gab es Mysterienkulte, gibt es heute wieder, wo Schüler jahrelang Unterricht haben mussten, in bestimmten Graden dann eingeweiht worden sind und unter Bewährung bekamen sie dann Einblick in dieses und jenes, Mysterienkulte, Geheimniskulte. Die gab es und gibt es wieder. Wir verstehen heute unter Geheimnis etwas, was geheim bleiben soll. Das sollen gar nicht alle wissen. Das nennen wir ein Geheimnis. Oder wir sagen, nur etwas, was nur Eingeweihten bekannt ist, das bleibt ein Geheimnis. Wikipedia sagt, ein Geheimnis ist eine meist sensible Information über Fakten oder vermeintliche Fakten, die nur einem oder wenigen Besitzern zugeordnet werden. Es gibt ja viele Geheimnisse, Konzerne haben und Banken, die haben alle Geheimnisse, Bankgeheimnis, heißt es ja schon. Das sollt ihr gar nicht wissen, ich auch nicht. Man könnte denken, wenn Paulus jetzt von Geheimnissen spricht, Mensch, das können nur ein paar wissen. Nö. Es ist ja offengelegt und das ist das Neue an diesem Glauben gewesen und ist für uns Heutige vielfach auch neu, dass Gott uns Dinge offenbart, die hat er bei sich verschlossen, das sind bei ihm Geheimnisse gewesen. exklusiv, nur er wusste sie. Und dann sucht er sich den Paulus als Lehrer für die Völker, zu denen wir auch gehören, und enthüllt diese Geheimnisse nach und nach. Und zwar in seiner Weisheit zu bestimmten Zeiten. Nicht alles auf einmal, das halten wir gar nicht aus. Und so hat das Paulus auch gemacht. In Korinthern hat er im 1. Korinther 15 über die Auferstehung geschrieben. Fantastisch, wie so ein Geistesschatz, den er da aufgetan hat. Und dann zu anderer Zeit hat er das geoffenbart und das geoffenbart. Eins nach dem anderen enthüllt. Enthüllt, geoffenbart, Offenbarung. Und das ist das Neue. Gott zeigt in Christus, zeigt selber, wie er ist und wie sehr er uns beschenkt und wozu er uns heilt und verwandelt. Eine Anschauung, Kinder des Lichtes. Ein Schauspiel für die unsichtbare Welt sind wir alle heute, jetzt hier, immer. Ein Schauspiel. Das ist eine ganz neue Offenbarung. Und er hat diese Geheimnisse so benannt. Nur, sie sind eröffnet. Sie sind eröffnet. Und derjenige, der am meisten über Geheimnisse gesprochen hat, war Paulus, der Lehrer, Vorbild nennt er sich, für uns Völker. Deshalb sollten wir darin zu Hause sein. Leute, nutzt diesen Winter. Schlagt mal nach, die 12 Geheimnisse. Ich kann euch alleine 12 Geheimnisse nennen, die nur in den Briefen des Paulus beschrieben sind. Wisst ihr die? Wahrscheinlich nicht. Warum wissen wir das nicht? Und stehen auf diesem Offenbarungsboden. Er hat uns einen riesigen Geistesboden aus Liebe gebaut und Licht eröffnet. Nehmen wir den ein? Macht es. Es ist fantastisch. Zum Beispiel. In Korinther, 1. Korinther 15 hat er damals geschrieben vom Geheimnis der Auferstehung. Das gab es so vorher nicht. Nicht? Ihn hat er nahegebracht, und das gilt für uns ja auch, dass diejenigen, die in Christus entschlafen sind, werden am Tage der Entrückung, werden sie verwandelt, ihm entgegengeführt, und alle, die leben, wie ihr und ich, werden in einem Nu verwandelt werden. Wir kriegen einen neuen Auferstehungskörper. Der hier kann bestimmt nicht in die Geisteswelt gehen, dieser Körper, mit seinen ganzen Krankheiten und so weiter. Nee, wir kriegen einen Auferstehungskörper und werden in seine Geisteswelt ihm entgegengerückt werden. Das ist das Geheimnis der Auferstehung. Dieser Körper wird verwandelt werden. Steht da. Ist ein Geheimnis, was geöffnet ist. Also ein geöffnetes, aber ein Geheimnis. Und auf dieses dürfen wir uns stellen. Jawohl, das gilt mir. Ich bin ja froh, diese 1,82 irgendwann mal loszuwerden mit all ihrem Klump. Und habe dann einen Auferstehungskörper. Die lachen, wenn ihr wüsstet. Ja, ist doch wahr. Je länger du auf der Erde bist, desto mehr Zeug kommt dazu. Das sage ich dir gleich. Leider. Und das wird ja dann aufhören. Ein fantastischer Auferstehungskörper, über den wir sogar aus der Schrift einiges wissen. Tja, nächstes Geheimnis. Ich will euch nicht alle 12, das ist zu viel. Ich wähle mal was aus. Sogenannte Epheser-Geheimnis. Die Gemeinsamkeit aller Gläubigen. Das war neu. Bis dahin war ja nur das jüdische Volk das erwählte Volk. Der Adressat für Jesus. Jetzt durfte Paulus im Gefängnis, im Knast, kalt, kein Essen, angeflockt, nicht schöne Lieder und was wir hier haben, ein paar Masken tragen, nix. Das war richtig furchtbar. Und dort, in diesem, wie auch immer, Gefängnis da, der Antike sowieso schrecklich alles, schreibt dieser Mann die herrlichsten Sachen, Epheserbrief, lest den. Da schreibt er, Vers 3 folgende, das Geheimnis Christi, Vers 5, im Geheimnis Christi, welches in anderen Generationen, in vorigen Generationen von Menschensöhnen nicht bekannt gemacht war. Also niemand hat vorher dieses Geheimnis gewusst. Das, was jetzt kommt. Nun ist es enthüllt seinen heiligen Aposteln und Propheten, nämlich, dass im Geist die aus den Völkern gemeinsame Erben sind und ein gemeinsamer Körper und gemeinsame Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. Mann, oh Mann, Er offenbart etwas ganz Neues. Bisher war nur Israel angesprochen worden. Jetzt ist Christus für alle da. Ob Männer und Frauen, Junge und Alte, Gelangweilte und Wache, Nord, Süd, Ost, West, spielt alles keine Rolle. Gebildet, spielt gar keine Rolle. Jeder kann auf dem ganzen Globus zu Christus finden, wenn er von ihm hört und an ihn glauben. Das war neu. Wir nehmen das alles selbst. Nee, das war ganz neu. Was bedeutet es für uns? Dass es keine Grenzen gibt, um zu Christus zu finden. Und jeder Teil von ihm werden darf, Teil seines Körpers. Das ist ein Geheimnis gewesen. Die Tragweite ist unglaublich. Seht ihr mal, Epheser 3. Lest das im Advent. Das einfachste Geheimnis, das kennt ihr hoffentlich, das Geheimnis der Ehe. Epheser 5. Nicht? Christus ist so wie der Mann zur Frau, Christus das Haupt, gibt sich selbst für seine Gemeinde dahin. So sehr liebt er sie. Möge der Mann seine Frau auch so lieben. War ein Geheimnis. Nicht? Diese Verbindung zwischen beiden, wie ein Körper. Dieses Geheimnis ist groß, schreibt er sogar. Siehst du, was das alles seelsorglich bedeutet und kriege ich jetzt auf die Reihe und überhaupt. Da braucht es Hilfe wahrscheinlich und Gnade aller Art. So gibt es diese wunderbaren Geheimnisse. Und wenn er sagt, und schätze man ein als Verwalter der Geheimnisse, dann muss ich sie auch kennen. 12 Geheimnisse. Und auf diesem Boden sind wir eingeladen, uns zu stellen. Das ist eine Riesensache. Und es war damals neu. Und wenn wir diese Dinge nicht wissen, können wir uns nicht auf den Boden stellen. Beschäftigen uns mit Kleinkram und mit dem Zeug, was da draußen läuft, was weiß ich. Aber unsere eigentliche Berufung, die Kostbarkeiten, die stehen hier, sind alle eröffnet. Sind alle eröffnet. Geht drauf rein, damit wir Verwalter, treue Verwalter der Geheimnisse Gottes werden können. Wir bringen sie zur Sprache, wir wollen die Schrift studieren und unsere Erkenntnis, also das, was mich persönlich betroffen hat, ich bin mit hineingenommen in dieses Geheimnis. Und an mir wird etwas anschaubar. Es ist so eine Größe, so etwas Kostbares, das wollen wir teilen. Wir wollen in diesen Geheimnissen zu Hause sein, in diesen Offenbarungen, die offenbarten Geheimnissen. Und gleichzeitig ist es so, dass Gott für uns oftmals ein Geheimnis bleibt. Das müssen wir aushalten. Er bleibt der große, unverfügbare, herrliche Gott, der sich geoffenbart hat und zeigt, wer er ist. Und das ist in der Geisteswelt nach wie vor neu. Dass er sich offenbart und zeigt, wie er ist, wie sehr er liebt, wie sehr er heilt, damit wir ihn erkennen und in seine Gemeinschaft kommen können. Was für ein Vorrecht vor Milliarden von Menschen. Viele hören das nicht. Und wir haben die Chance, das zu hören. Stellen wir uns doch auf diesen Boden. Nehmen das als unsere Seelennahrung, Geistesnahrung. Das ist unser Leben. Unser Dasein. Unsere Sehnsucht. Dieser und auch jeder andere Advent ist eine Zeit voller Zeichen. Und der wahre Gott, der wirklich uns zeigt, zeigt uns eine geheimnisvolle Reise in die Vergangenheit, wie wir es heute gemacht haben, die gleichzeitig unsere Zukunft zeigt. Wir sind ja hineingenommen in dieses Geheimnis, dass Gott der Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Jenseits von Zeit und Raum ist Geist immer. Jenseits von Zeit und Raum. Das heißt dann auch, er ist wahrer Mensch geworden und wahrer Gott, viel umfassender als alle Götter, auch unsere eigenen kleinen Dingerchen, die wir da pflegen. Er ist König und Herrscher dieser Welt und jeder andere und gleichzeitig Diener aller. Er hat mehr Macht als jeder Kaiser, mehr Macht als jede Bank, als jedes Konzern, als jede politische Machenschaft. Habt nicht so viel Angst vor denen. Fangt gar nicht erst an. Er hat alle Macht. Sitzt zur Rechten Gottes. Nichts ist ihm unter, alles ist ihm untertan. Nichts geht über ihn hinaus, unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat den Tod, die Verzweiflung, den Wahnsinn überwunden und damit die Hoffnung in die Welt gebracht. Hoffnung zu dir und zu mir. Deshalb zünden wir Lichter an. Ja, Bethlehem-Licht auch. Denn er ist das Licht der Welt. Wir haben es ja jetzt so finster, schönes Bild. Macht Licht, macht es gemütlich, macht es bei euch zu Hause behaglich. Pflegt das innere Leben, dieses Geistesleben. Das ist unsere Berufung, das ist auch unsere Aufgabe. Und die trägt dich auch durch alle Zeiten durch. Wer weiß, was dann alles kommt. Gemütlicher wird das hier nicht. Aber das trägt dich durch. Haut dich auch nicht um. Bleib darin zu Hause. Er ist das Licht der Welt und bringt Heil, Heilung und Frieden wie sonst gar keiner. Nicht der Allmächtige fordert uns raus, unseren Glauben zu vertiefen. Immer wieder, vertief deinen Glauben. Nur so wird sich dein Geist, sich sein Geist in dir entwickeln und du wirst aufmerksam werden auf Gottes Wirken in dieser und in der nächsten Zeit. Bis dahin, bis er kommt, weil wir geduldig abwarten und glauben, wie er kommt. Wir müssen auch Bescheid wissen, nachher kommt er und ich weiß gar nichts davon, das geht doch nicht. Das wäre aber dumm gelaufen, sage ich mal. Ach, so bist du? Ja, so geht das nicht. Du musst doch wissen, der Herr der Herrlichkeit kommt in Herrlichkeit. Ja, die Schrift hat so viel gezeigt. Ärgert euch nicht so viel über den kleinen Kram. Dieses wollen wir uns beschäftigen. Gleichzeitig können wir nicht Gott über Gott verfügen. Er wirkt nach seiner eigenen Logik. Und die können wir erforschen. Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Ich darf eintauchen in die Tiefen Gottes. Wir können ihm unser Herz hinhalten, ihn bitten, dass er uns mit seinem Geist erfüllt. Gehen wir doch durch diesen Advent im Vertrauen darauf, dass Gottes Geheimnisse in uns offenbar werden.